Da sitzen wir und streicheln ein Tier. Und dann denken wir uns eine Liebe aus, ein Haus und was auch immer. Eine Blüte sich für die Kirsche wünscht, ein Haus.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Florian Sievers, alias Das Paradies. Sehr schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, danke.
Wir sitzen hier in deinem Studio. Wir starten mit einer Folge Kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Das letzte Buch, das du gelesen hast, war?
Das Ende ist beruhigend von Carla Kaspari.
Eine Origami-Gewissheit ist?
Eine Textzeile aus einem neuen Paradieslied.
Ein prägender Film für dich war?
Muss ich passen.
Wenn ich mich hier umgucke, es gibt hier sehr, sehr viele Instrumente. Welche davon kannst du spielen und welche würdest du gerne spielen können?
Ich würde es so formulieren, ich kann wahrscheinlich jedes Instrument so weit spielen, dass, dass es für meine Musik, die mir so einfällt, reicht.
Vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in dem Raum sind, was sind für Instrumente hier in diesem Raum?
Ja, ich kann ja mal einen kleinen Rundgang machen. Also der Raum ist nicht allzu groß, es sind so 25 Quadratmeter vielleicht. Und da steht eine Couch, auf der sitzt du gerade, genau. Dann stehen so ein paar Gitarrenverstärker und dann gibt es eine Orgel, eine Filicorda-Orgel. Dann gibt es einen Synthesizer, einen String-Synthesizer, ein Piano, was ich für 30 Euro von einer ehemaligen Nachbarin hier auf dem Gang erworben habe, dann ein Schlagzeug, das ich bei einem tollen Konzert im Dachboden des Veranstaltungsorts gefunden habe. Und sie meinten, nimm's mit, wir sind froh, wenn's weg ist. Es war sozusagen eine Win-Win-Situation. Und dann ein bisschen weiter rumgegangen stehen so ein paar Effektgeräte und so ein paar Musikgerät, um Mikrofone zu verstärken und so weiter und ein paar Hall-Effekte und so weiter. Dann steht da so ein Tisch, auf dem meistens mein Computer steht, mit ein paar Boxen, aus denen die Musik dann rauskommt. Und dann sind wir fast die Runde rum und rechts am Schreibtisch steht nochmal ein Fender Rhodes Piano, was meiner Partnerin und nicht mir gehört, aber sie leiht es mir in einer Dauerleihgabe hier im Studio. Und noch zwei Synthesizer und dann Gitarren und dann eine Kaffeemaschine.
Gibt es ein Instrument, das du gerne spielen würdest, was nicht in diesem Raum ist? Können würdest?
Ja, zum Beispiel kürzlich habe ich wieder daran gedacht, dass ich den Kontrabass ein tolles Instrument finde, aber das scheint mir wirklich sehr, sehr weit entfernt, dass ich das noch mir aneignen kann. Und so gibt es immer mal wieder Instrumente, bei denen ich denke und ein ganz intensives Gefühl habe, das würde ich gerne können.
Das letzte Mal Musik für ein Theater hast du gemacht?
Im letzten Jahr, und zwar für das Theater der jungen Generation in Dresden.
Wünschst du dir manchmal, ist der Wunsch nach Flucht ein dir inhärentes Gefühl?
Ich kenne das Gefühl, aber habe selten erlebt, dass es funktioniert, also dass quasi die Flucht dann irgendwie tatsächlich das auslöst, was man sich gewünscht hat.
Milch ist für mich?
Ein guter Cappuccino.
Bei dieser Tätigkeit habe ich zuletzt die Zeit vergessen?
Wahrscheinlich war es hier im Raum, wahrscheinlich beim Schlagzeugspielen für ein Stück, an dem ich letzte Woche gearbeitet habe.
Okay. Es geht los. Vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen. Du machst ja auch mehrere Sachen. Wer bist du und was machst du?
Grundsätzlich habe ich selber eigentlich gar nicht so das Gefühl, so viel zu machen, weil ich glaube, dass ich das Musikmachen und vor allem in der letzten Zeit, vor allem hier in dem Raum, in dem wir uns gerade befinden, aber manchmal auch woanders, das ist ein so zentraler Teil meines Lebens, dass ich eigentlich das Gefühl habe, gar nicht viel anderes zu machen. Aber, und das finde ich gut und das ist schön, Gleichzeitig passiert aber um die Musik herum so viel, dass es sich dann vielleicht aus der Außenperspektive und manchmal, wenn ich wache Momente habe, auch für mich so anfühlt, dass es zumindest viele Dinge sind, an die ich ab und zu so denken muss gleichzeitig.
Sag ich mal, in deinem beruflichen Leben, wie viel Raum nimmt denn das aktive Musizieren ein in den Tätigkeiten, die du sonst machst? Du hast ja auch ein Label, du betreust, glaube ich, auch andere Künstler, beziehungsweise, oder du kannst nochmal erklären, ja, was du für die machst. Du machst ja Musik für Theater. Mhm. Welchen Raum hat da Musik, aktives Musizieren?
Ja, im besten Falle, also ich sag mal, es ist phasenweise. Also zum Beispiel ist es so, dass auf dem Label, was ich zusammen mit meinem Freund Albrecht Schrader betreibe, da ist jetzt zuletzt zum Beispiel das Album, mein eigenes Album rausgekommen. Das heißt, es hat dann schon eine Verbindung zum eigenen Musikmachen. Und in so einer Phase fasst man schon mal irgendwie eine Woche, manchmal auch zwei, vielleicht kein Instrument an, weil man eher damit beschäftigt ist, die Musikveröffentlichung zu organisieren, was dann, wenn es einfach nur die Pressung ist oder auch von vor der Pressung, dass das Artwork für die Platte zur Platte passt und das auch zu finden und die Künstlerin in dem Fall zu finden und dann ja so viele Dinge, die dann eben mit so einer Musikveröffentlichung zusammenhängen. Da passiert es, wie gesagt, schon mal, dass man zwei Wochen vielleicht kein Instrument in der Hand hat, aber ich merke dann auch, dass mir das dann fehlt. Und dadurch, dass die Phasen aber, wenn ich jetzt das als Beispiel nehme, die Veröffentlichung vom letzten Paradies-Album auf dem eigenen Label, das sind dann relativ intensive Phasen. Vielleicht hat das jede intensive Phase so an sich, wenn man sich mit einer Sache, wenn man sich gerade sehr fokussiert mit einer Sache beschäftigen muss, dass man irgendwann davon genug hat. Und so habe ich dann in so einer Phase dann irgendwann von dieser Art Arbeit merke ich so, dass ich dann gerne auch da gerne wieder von Abstand habe und mich ins Studio begebe und hier meine Zeit haben kann. Ich weiß gar nicht, ob ich auf deine Frage jetzt so geantwortet habe. Ja, hat mich so ein bisschen wegtragen lassen. Und ich glaube, vielleicht abschließend der Gedanke, wenn man das jetzt so beides so gegenüberstellt, habe ich mich, glaube ich, tatsächlich erst vor ein paar Tagen mal so zu mir selber und dann auch in einem Gespräch sagen hören, ich glaube, das Musikveröffentlichen an sich, also das Musikveröffentlichen, dass mir das einfach nicht so gut liegt. Und als ich das so aussprach, dachte ich aber auch, und das ist auch okay so, ich muss jetzt nicht, ich habe, glaube ich, in der Vergangenheit immer so getan, ja, ich finde da schon irgendwie meinen Spaß dran oder ich finde schon die guten Sachen dran. Nee, und ich glaube, vielleicht ist es einfach so, es liegt mir nicht so gut. Und in dieser Erkenntnis liegt, glaube ich, dann auch ein bisschen weniger Schmerz für die Zukunft.
Aber was meinst du mit Veröffentlichen von Musik fällt dir schwer?
Ich glaube, es ist nicht. Ich müsste jetzt noch ein bisschen aus dem Ärmel schütteln, weil so richtig zu Ende gedacht ist das anscheinend noch nicht. Aber ich glaube, es ist nicht der Akt, dass man das nach außen gibt. Oder man, also ich in dem Fall. Das ist eigentlich eher das Schöne daran, dass man weiß, dass die Musik, ich formuliere es mal so pathetisch, dann auch bei den Leuten ist, die sich dafür interessieren. Das ist ja eigentlich das Schöne daran. Aber am Musikveröffentlichen, ich glaube, das hat zu einem großen Teil auch was damit zu tun, dass man nicht nur gehört wird, sondern vor allem auch, dass man gesehen wird und dass man sich auch selber sichtbar macht. Und vielleicht ist die Entwicklung noch in die Richtung intensiver geworden, aber eigentlich, ich würde sagen, bei Popmusik war es schon immer so, dass man auch gesehen werden musste und das auch wollen musste. Und das fällt mir, glaube ich, schwer, mich selber sichtbar zu machen und mir da sozusagen auch visuell den Raum zu nehmen.
Dass du quasi, du freust dich über die veröffentlichte Musik, aber du würdest als Person am liebsten verschwinden dahinterher sollen.
So. Übertrieben gesagt, ist es ein bisschen so, wär das so meine, wahrscheinlich so meine Idealvorstellung. Aber wie gesagt, ich bin dann noch am Anfang der Rationalisierung dieser Erkenntnis, ja.
Genau. Wieso macht Florian Sievers Musik eigentlich?
Gute Frage. Und ich würde sagen, dass auch das eine Frage ist, die ich tatsächlich auch in den letzten Monaten, und vielleicht liegt das manchmal so ein bisschen eben an diesem intensiven Prozess von einmal macht ein Album fertig oder eine Anform von Musiksammlung und veröffentlicht sie, dass man dann, merke ich, glaube ich, häufiger so ein bisschen näher an diese Fragen daran komme. Oder mich, was mache ich eigentlich so ungefähr? Gerade dann, glaube ich, wenn es viel Kraft kostet und man dann eben so ein bisschen auch so umgangssprachlich sich manchmal denkt, was mache ich eigentlich? Ich weiß nicht, ich könnte jetzt wahrscheinlich in so einer Mischung aus lautem Denken und ich weiß gar nicht, was noch. Also ich überlege jetzt gerade, wie ich mich der Frage näher. Also ich glaube, dass das Musikmachen an sich, und wenn man das mal so auf einen Moment kurz beispielhaft reduziert, also wenn ich vielleicht an einer Akkordfolge gerade rumdenke und rumschraube, dann entsteht tatsächlich manchmal sowas oder an der Melodie oder was auch immer, hier im Raum zum Beispiel so ein Moment, dass sich tatsächlich wie so ein Hyperfokus ergibt und so eine schöne Situation da ist, dass quasi die Dinge, die außerhalb sind oder auch die Dinge, über die ich mir sonst viele Gedanken mache, ohne dass ich es möchte, also so manchmal auch so Gedankenspiralen, Selbstzweifel etc. spielen in dem Moment eigentlich relativ, also keine große Rolle und sind quasi so ein bisschen ausgeschaltet. Und wenn ich das so als Beispiel nehme, denke ich mir, ist das ein Aspekt, warum mich das zum Musikmachen, ich quasi diesen Magnetismus darin habe, weil das ein Moment ist, wenn es gut läuft, in dem ich eben ja viele Gedanken, die ich sonst habe, auch manchmal destruktive Gedanken, aber einfach überflüssige Gedanken ausschalten kann und irgendwie oder sich selber ausschalten. Und dann ist da so ein Frieden da. Und tatsächlich sind diese Momente, glaube ich, auch zumindest in meiner Erfahrung für die Musik, die dann entsteht, meistens gar nicht so schlecht. Das heißt, ich glaube, in diesem Mindset, was ich gerade versuche so ein bisschen zu umreißen, entsteht auch sowas wie, dass man eher sehr intuitiv handelt oder Musik macht und ein bisschen weniger Ratio dabei ist, dass die Ratio ein bisschen ausgeschaltet ist. Und ich glaube, ich würde sagen, dass dabei meistens die besten Sachen entstehen. Und ja. Und wenn ich das jetzt noch weiter drehe, diese ganze Idee, will deine Geduld nicht überstrapazieren, wäre, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Album oder auch nur ein Song vielleicht dann eine Ansammlung von ganz vielen solcher intuitiven Momente sind, dann steht da am Ende ein Song und der ist quasi nicht, der ist nicht aus vielen ganz vielen rationalen Entscheidungen entstanden, weil ich gedacht habe, ich mache das jetzt so, sondern im besten Falle ist es eine Ansammlung von ganz vielen intuitiven Entscheidungen. Und dann steht da ein Song, der mir dann manchmal auf positive Art und Weise auch ein Rätsel ist. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Und das bringt mich vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu dem, was ich in der Frage davor meinte, dass ich auch gar nicht so gerne dass ich gerne in den Hintergrund hinter die Musik treten möchte, weil ich auch das manchmal gar nicht so sehr als mein, wie soll ich sagen, als meine Leistung, wenn man das jetzt mal so FDP-mäßig formuliert, empfinde, sondern es ist, ich habe das Privileg, dass ich mich in die Situation bringen kann, in denen ich Musik machen kann. Und das sind eben ja diese vielen intuitiven Momente und die sind irgendwie, wenn es gut läuft, schön. Und ich weiß gar nicht, wo ich das so anders, um jetzt vielleicht nochmal auf deine Frage zu kommen, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich das woanders so so habe. Dieses für sich sein und das Ausschalten von so Gedankenspiralen.
Gibt es eine Tätigkeit, bei der du sagst, es wäre vielleicht, ist annähernd mal so gewesen? Oder zeitweise so gewesen? Oder was fehlt bei anderen Sachen vielleicht?
Ja, ist eine gute Frage. Die Tatsache, dass ich jetzt schon so länger drüber nachdenken muss. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist auch sehr damit verwandt, also wenn ich so an Texten arbeite, dann muss ich nicht unbedingt, die greifen zwar mit der Musik ineinander, aber ich muss nicht unbedingt hier sein und immer die Akkorde hören, die dafür gedacht waren. Sprich, wenn ich so an so Texten arbeite, dann ist das, dann kann das auch so passieren, dass ich mich quasi in den Worten so ein bisschen, in dem Hin- und Herschieben von Worten und in dem Neusuchen und so, das kann auch irgendwie so einen Effekt haben. Und dann mache ich aber selten in letzter Zeit, ist glaube ich so Sport so ein Ort, so eine Tätigkeit, bei der das passieren kann. Ist ja fast ja, wie so Flow-Erlebnisse oder so, nach denen man da auf der Suche ist vielleicht.
Wir sprechen heute über deine Musik. Du hast im September dein drittes Soloalbum veröffentlicht. Überall, wo Menschen sind, heißt das. Vielleicht, bevor wir darüber ins Gespräch kommen, würde mich nochmal interessieren, du hast das Wort Frieden erwähnt und du hast auch gesagt, dass du dich gerne eigentlich oder so ein bisschen verschwinden würdest hinter der Musik oder vielleicht die Musik auch für sich sprechen lassen willst. Hattest du das Gefühl schon mal, also ist es auch durch eine Erfahrung geprägt? Es gab ja diesen Wann strahlst du Hit, sag ich, oder diesen Song, der sehr bekannt war, oder wo du das gemerkt hast, da ist jetzt ein größeres Interesse an meiner Person und das ist mir unangenehm und das will ich auch gar nicht, oder ist das eigentlich schon immer so gewesen, da braucht es gar keine so eine Erfahrung, wo ich das jetzt nochmal explizit merke?
Nee, ich glaube, das ist eher, also Star-Momente oder so. Nee, davon bin ich ja weit entfernt. Nee, ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, ein bisschen in meiner Art liegt oder so. Und wann strahlst du, weil du das Lied gerade ansprichst, ist total schön. Tatsächlich ist das ja ein Cover-Song.
Genau.
Und da fällt mir immer ganz oft auf, dass das gar nicht so klar ist.
Das erste Mal gehört haben von euch, ne?
Ja, genau.
Jack Palminger, das war okay.
Genau, das ist mir immer ehrlicherweise ein bisschen unangenehm, dass wenn Leute so davon ausgehen, dass das eine Eigenkomposition ist. Gleichzeitig ist es vielleicht auch ein bisschen einfach.
Guck mal hier, es gibt auch einfach auf deinem neuen Album eine schöne Zeile dazu. Ja. Ne? Die Zeile ist geklaut, ich habe sie von deinem Baum gepflückt. Der Ast wuchs über den Zaun. Mhm.
Ja.
Passt es zu dem Song? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber war es dir unangenehm?
Ja. Ja, manchmal denke ich, also es ist natürlich gleichzeitig auch ein Kompliment. Also wenn Leute denken, dass ich mir das selber ausgedacht habe, dann, wenn sie mir das zutrauen, dann nehme ich das auch als Kompliment.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Bei Konzerten ist es, spiele ich das Lied zum Beispiel nicht ohne explizit und sehr laut zu sagen, von wem das Stück ist.
Hatte ich das geärgert, dass das so erfolgreich war? Nee. Ich finde erfolgreich ist auch mal ein schwieriges Wort, aber dass das so viel gestreamt war.
Nee.
Es kamen ja auch viele andere, die dann durchaus viel gestreamt wurden.
Ja, genau. Und ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, weil das tatsächlich so ein, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so eine algorithmische, in Anführungszeichen, Entscheidung auf Spotify ist, dass sozusagen dieses Lied so den Leuten immer so vorgeschlagen wird. Das passiert zum Beispiel manchmal auch mit einem anderen Stück, ist das auch einfach von jetzt auf gleich passiert, wie so ein kleiner algorithmischer Schluck auf, habe ich es mir vorgestellt, dass das erste Lied vom ersten Album plötzlich einfach wahnsinnig viel gestreamt wurde und ich kann es mir nur so erklären, dass das quasi über den Algorithmus durch irgendeinen Zufall
so ein bisschen.
Genau.
Okay. Ich glaube, wenn man über deine Musik sprechen muss, dann muss man unbedingt über Sprache sprechen, weil ich finde, dass du sehr viele schöne sprachliche Bilder verwendest und auch her, es schwebst so ein bisschen, glaube ich, zwischen Andeutungen, zwischen Klarheit, zwischen vielleicht auch Verträumtem und Direktem. Wenn du, deswegen vielleicht, wenn wir jetzt mal in so ein, du hast ja eben schon gesagt, wie schön ist es auch, wenn es intuitiv, wenn vieles intuitiv passiert und ich mir das nicht alles vornehme, wie es genau sein soll. Wenn wir jetzt nur auf die Sprache gucken, wie dann Musik entsteht oder wie Musik entstanden ist bei dem letzten Album, wie war so der Entstehungsprozess, beziehungsweise wie sind Songs entstanden, Texte entstanden bei diesem Album?
Ich glaube, dass der Prozess an sich für das jetzt dritte Album sehr ähnlich war wie zu den ersten Alben auch. Wobei beim ersten Album war es bestimmt nochmal ein bisschen besonders, weil das auch das erste Mal war, dass ich in der deutschen Sprache getextet habe. Ich vermute, ich würde mal sagen, dass da bestimmt nochmal in meiner Erinnerung, kriege ich es jetzt nicht so ganz zusammen, aber ich müsste es jetzt vermuten, dass das noch ein bisschen mehr, dass da noch ein bisschen mehr Momente auf der Suche waren nach so einem, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vielleicht nach einem Sound oder so was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Aber gleichzeitig würde ich sagen, ist der Prozess, hat er sich aber trotzdem nicht so sehr verändert. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, dass ich wahrscheinlich immer latent so eine selektive Wahrnehmung habe, die sich entwickelt hat für im Alltag, für so, für wenn jemand im Dialog einen Satz sagt und dann irgendwie irgendwas klickt und denke ich, was war das denn gerade? Das muss ich mir mal merken, wie was da formuliert war, eine Zusammensetzung von zwei Worten oder ein Zusammenbringen von zwei Dingen oder so. Oder auch wenn etwas nur lautmalerisch schön ist. Entschuldigung, und dann notiere ich mir das und sehe das dann so ein bisschen als ein Hinweis auf ein Lied, sagen wir es mal so. Und dann begebe ich mich eigentlich so, wie zuletzt habe ich es mal so formuliert, wie als wenn ich einen dunklen Raum mit einer Taschenlampe ausleuchte, schaue ich so ein bisschen, was um diese Phrase, die mir da aufgefallen ist, so noch an Wortwolken und so vielleicht drumherum schwebt. Und der Prozess, der kann dann für ein Lied und für einen so eine Phrase, bis daraus vielleicht dann ein Lied wird, mal so mehrere Wochen gehen. Manchmal liegt auch so eine Phrase in meinem Kopf oder eben auf in meiner Notiz-App für Monate rum. Und dann rattert das immer so ein bisschen, mal bewusst, mal unbewusst so ein bisschen mit.
Hast du so verschiedene Orte, wo du Sachen speicherst oder aufschreibst oder ja, auch verschiedene Medien oder wie machst du das?
Ich hab immer mal wieder ein Moleskine-Buch gekauft, aber meistens
bleiben die immer leer.
So nimmt man die. Meistens bleiben die alle leer, okay. Aber man fühlt sich natürlich irgendwie, ja. Nee, mittlerweile ist das so eine App, die ich auf dem Handy habe, in der ich dann auch und auf dem Rechner, dann ist das sozusagen auch als, ist jetzt ein bisschen nerdy, aber das hat auch die Funktion, dass man quasi den Bildschirm ausschließlich weiß haben kann oder auch, und dann ist sozusagen alles andere nicht zu sehen. Keine Schaltfläche, kein nix. Das hilft mir dann manchmal irgendwie so. Und da notiere ich meine Sachen rein und dann kann manchmal aber auch irgendwie einfach eine Strophe sehr, sehr viele verschiedene Versionen durchlaufen und dann gibt es irgendwie drei Strophen und dann ist plötzlich die zweite, die dritte und ich suche dann, glaube ich, um das vielleicht noch vielleicht hinterher zu schieben, ich suche dann quasi aber schon in den Zeilen, die sich ergeben um diese erste initiale Zeile herum, alles was dann Strophe wird, das da merke ich schon, da setzt dann schon, da wird schon viel hin und her geschoben. Und manchmal ist es tatsächlich etwas Inhaltliches, wo ich merke, es ist irgendwie, die Zeile wirkt irgendwie auch schöner, wenn sie nach der kommt und nicht davor. Manchmal ist es aber auch bei Gesangsaufnahmen dann eher etwas Musikalisches, dass ich merke, das singt sich irgendwie schöner und wenn ich das und das noch so und so umstelle. Und so bleibt eigentlich der Text dann so bis zum Ende immer so ein, wie so ein sich entwickelnder kleiner Organismus.
Der erste Song auf dem Album heißt Florian gibt auf.
Ja.
Warum ist das der erste Song und worum geht's?
da muss ich kurz Bezug nehmen auf den zweiten Song auf dem Album. Und zwar ist der Titel des zweiten Songs ist Alles schmeckt nach Abschied. Was der Text ja auch sagt, ist eine geklaute Zeile von Brigitte Reimann, ein Buchtitel eines ihrer Tagebücher. Eine DDR-Autorin, die ich sehr gern mag. Und tatsächlich habe ich aber nicht gedacht, ach, die Zeile nehme ich mal, sondern ich hatte das Buch vor ein paar Jahren als Hörbuch gehört. Und als ich so anfing, an der neuen Platte zu arbeiten, auch unabhängig von der Platte, auch in meinem Leben, durch das ich gerade so durchging, kam mir diese Zeile in den Kopf. Und ich fühlte mich in dieser Zeile sehr, die hat mich irgendwie entlastet. Ich hatte das Gefühl, dass diese Zeile, dieser ansonsten eigentlich eher so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, ein bisschen sehr nur gefühligen Aussage von alles ist vergänglich. Diese Zeile, alles schmeckt nach Abschied, hat eben vielleicht dieser ansonsten eher ein bisschen wolkigen Phrase von alles ist vergänglich, irgendwie so einen neuen Aggregatzustand gegeben, den ich irgendwie greifen konnte und der, weil in diesem Wort Abschied auch so viel anderes drinsteckt noch, außer nur, ja, alles vergeht irgendwo hin, sondern das hat auch ein bisschen was Aktiveres, fast auch ein bisschen was Notwendigeres von Abschied und von eben, nennen wir es jetzt dann mal Vergänglichkeit und so. Und so würde ich mir das in der Rückschau irgendwie erklären, warum ich darin eben so ein bisschen so eine Art Entspannung empfunden habe, wenn ich mir die Zeile gesagt habe, weil ich glaube, es hat mir irgendwie auch diese Zeile hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass es auch gut ist, die Dinge, die man so für gegeben annimmt, also ob es jetzt Umstände des eigenen Lebens sind oder auch so Dinge, die sich außerhalb der eigenen Kontrolle befinden, irgendwie also als gegeben hinzunehmen und das, ja, Abschied an vielen Stellen und vor allem, wenn es ein bewusster vielleicht auch ist, gar nicht so schlecht ist. Und um jetzt Bezug zu nehmen auf das erste Lied, nachdem du fragtest, Florian gibt auf, da steckt eben auch diese Zeile so ein bisschen drin, glaube ich. Und zwar auch in dem Aufgeben liegt eben auch irgendwie eine tolle Erlösung. Und jetzt auch ohne Gefahr oder vielleicht jetzt Gefahr zu laufen, doch ein bisschen zu sehr das Lied zu erklären, aber ich glaube, was ich manchmal oder was ich merke, was ich immer wieder, woran ich stoße, was mich selber ganz doll anstrengt, ist so ein dolles Wollen von so vielen Dingen und vielleicht auch zu viel gleichzeitig und so weiter. Und ich kam nicht so richtig drauf, woher dieses Wollen eigentlich kommt. Also, ich glaube manchmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu unkonkret, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte Dinge und ich habe das Gefühl, das Wollen kommt irgendwie so von außen. Das ist gar, manchmal möchte ich Dinge, da werde ich so hingetrieben, da weiß ich gar nicht, ist das jetzt wirklich was Intrinsisches oder werde ich so von meiner Umwelt, von dem, was ich wahrnehme, so da so hingetrieben. Und genau, und ich irgendwie ist in dieser Zeile, ich gebe auf, steckt in dem Sinne dann irgendwie so ein bisschen so eine Erlösung, diesem Wollen sozusagen mal nicht nachzugeben und einfach nichts zu wollen.
Ja. Ich finde, das Album kann man sich ja auch einfach mal selber anhören. Ich habe überlegt, wie kommen wir ins Gespräch über sprachliche Bilder und auch Gedanken zu deinem Album. Und ich glaube, wenn wir jetzt jedes Lied einzeln durchgehen und darüber sprechen, was ist die Idee, beziehungsweise das ist, ich finde ja, du machst ja auch Angebote oder du da kann ja auch jeder mündige Hörer einfach selber hören. Trotzdem, ich habe dir Bildkarten heute mal mitgebracht.
Ja.
Und ich habe so ein paar Bildkarten ausgewählt, bei denen ich gedacht habe, die könnten vielleicht was mit deinem Album zu tun haben, vielleicht aber auch gar nicht. Das ist eine Vorauswahl. Vielleicht machen wir mal so, ich gebe dir jetzt drei Bildkarten.
Ja.
Und du kannst die mal angucken, dann kannst du die dem Publikum mal erklären oder beziehungsweise was man auf diesen Karten sieht. Und ja, vielleicht gibt es eine Karte davon, die bei der du findest, dass die sehr oder etwas mit dem Album zu tun hat, beziehungsweise ob du da Assoziationen hast zu deinem Album.
Also es sind drei Karten, ich würde jetzt mal sagen, Illustrationen und Zeichnungen drauf. Auf der ersten links ist die Draufsicht auf einen Marienkäfer und aus den jeweiligen Punkten des Marienkäfers kommen so Dinge raus. Das eine ist aus dem einen schwarzen Punkt wird irgendwie eine Klapptür und da geht eine Treppe runter. Aus dem anderen wächst eine Pflanze raus. Aus dem anderen kommt ein Fernrohr, okay. Das zweite sieht man einen übermenschlich großen Menschen. Also wenn man jetzt so wie Godzilla nur als Mensch so groß und der geht so durch so eine Stadt durch und frisst dabei und nimmt sich die Häuser und isst die auf. Sieht ziemlich martialisch aus. Und auf der dritten Karte sieht man von oben ein Labyrinth. Und in und um das Labyrinth, da bewegen sich so Tiere, Schmetterlinge, eine Motte, ein Elster, glaube ich. Ja. Mhm. Und, also ich kann jetzt wahrscheinlich in allen drei beschriebenen Karten bestimmt irgendwo einen Andockpunkt zum Album finden, zum aktuellen Album. Mhm. Ich glaube.
Du kannst ja auch gerne Punkte auswählen, ne? Oder ja. Das, was ich vielleicht oder Elemente aus den Bildern, ja. Die dich angesprochen haben.
Also ich glaube, die Karte mit dem Labyrinth zum einen, da ist ja auch eine Raupe darauf zu sehen, dann eine Motte und ein Schmetterling, also da ist irgendwie eine Art von Metamorphose passiert. Ich glaube. Das erinnert mich jetzt ein kleines bisschen vielleicht an einen Song an einem Kirschbaum in einem Sommer auf dem Album, wo es auch in Teilen um die Entwicklung von einer Blüte hin zu einer Frucht geht innerhalb einer Sommersaison. Ich hatte beim Überlegen dieses Textes das Gefühl, dass da etwas drinsteckt, was oder dass da ein paar Gedanken drinsteckten, was die Frage angeht, wie wir selbst auf unser vergangenes Ich zurückschauen, wie wir das bewerten und welche Beziehungen wir zu dem haben und wie dieser Blick des Ichs in der Gegenwart sozusagen auf das vergangene Ich, wie das so die Entscheidung in der Gegenwart beeinflusst und wie das vielleicht auch Entscheidungen für die Zukunft beeinflusst und was das zum Beispiel auch heißt, was wir uns für das zukünftige Ich wünschen. Insofern, dann ein Mensch, der Häuser auf isst, das steckt bestimmt auch irgendwo in der Platte drin, denke ich. Und ein Schmetterling, Marienkäfer kann ich da auf jeden Fall auch definitiv irgendwo finden.
Ja, also mir ist aufgefallen, dass tatsächlich immer wieder Tiere vorkommen auf deinem Album.
Ja,
Fische, Tauben.
Ja.
Genau, wir streichen ein Tier.
Genau.
Mit sehr bewusst oder gar nicht so bewusst?
Nee, das fällt mir selbst immer mal wieder auf und ich hatte eine Phase, in der ich versucht habe, das dann nicht zu machen. Ich habe das aber aufgegeben und nehme das jetzt einfach so an. Also wenn die nächste Zeile mit einem Tier drin kommt, ich stelle es nicht mehr in Frage. Ich nehme es einfach hin als Marotte. Aber ich meine, so es gibt ja auch so die guten alten Fabeln und so. Anscheinend liegt da eben in dem Hernehmen von so Tieren als Protagonistin. Vielleicht liegt da irgendein Erkenntnisgewinn.
Okay. Wir machen noch zwei Runden. Mhm. Du bekommst nochmal drei Bilder. Mhm. Max, kannst du wieder beschreiben?
Ja. Recht psychedelisch alles auf jeden Fall.
Das ist so ein heftiges Album. Ja. Menschen sind so heftig auch einfach.
Das stimmt wohl. Mhm. Die erste Karte ist ein großer Regentropfen, umgeben von vielen kleinen Regentropfen und in dem Regentropfen scheint sowas wie eine Insel drin zu schwimmen. Eine grüne Insel mit einer kleinen Siedlung, würde ich jetzt mal sagen. Die zweite ist ein Würfel und aus dem Würfel der Nummer 5, aus den einzelnen Punkten der 5, steigt so eine Art Geist auf, aber der sieht irgendwie nicht freundlich aus. Und dann in der dritten Karte von dieser Runde sehen wir einen Lichtkegel, einen gelben, in einer schwarzen Umgebung. Und in dem Lichtkegel steht eine, es ist eine Art Pantomime-Figur.
Ja, so.
Und, so, und die, so sieht irgendwie, ja. Die sieht irgendwie traurig aus.
Mhm. Poirot, ja.
Ja.
Pierrot heißt er, glaube ich.
Pierrot. Ah ja.
Mhm. Ist, glaube ich, immer dieser traurige Pantomime.
Stimmt, ja. Mhm. Also die zuerst beschriebene Karte mit dem großen Regentropfen, der so fällt, in dem sich aber so eine kleine Insel befindet und schwimmt, finde ich irgendwie stark. Da gäbe es jetzt natürlich eine relativ direkte Verbindung, zumindest von dem Regentropfen an sich. Es gibt auf dem Album, das letzte Stück heißt Bei den Regendrops. Mhm. Und da kann ich jetzt natürlich connecten, weil die Idee der Erzählung von diesem Stück ist, dass die Figur in dem Stück sich vorstellt, wie sie selber sich auflöst und dann aufgelöst in einer Flüssigkeit, also im Wasser, dann verdunstet und aufsteigt und dann irgendwie wieder fällt. Insofern ist eine gut ausgewählte Karte. Christoph, kann ich... ja.
Die Erde ist ein Würfel auch.
Ah, tatsächlich.
Zu einem Album.
Ah, ja, das stimmt.
Darum.
Die zweite Karte. Das wiederum ist eine Textzeile, die ist mir...
Da hättest du vielleicht bei den Querdenkern auch einige Unterstützer. Theorie.
Das kann gut sein. Nee, die ist mir tatsächlich einfach so in den Kopf geschossen, wie das eben manchmal so passiert. Dass Textzeilen von irgendwo herkommen und nicht so richtig... und man muss ja auch nicht genau wissen, woher sie kommen. Ich habe es dann tatsächlich mal, weil ich wirklich dachte, ich kann nicht der Erste sein, dem das jetzt so in den Kopf schießt. Und es gibt tatsächlich ein Buch mit dem Titel. Genau. Und das hat aber wirklich ganz schön gepasst zu. Irgendwie dachte ich, das war ein Ansporn zu gucken, was liegt da vielleicht in meiner Lesart für einen Song hinter dieser Zeile. Mhm. Ja.
Drei letzte.
Ich sehe die
bevor wir loslegen, stelle ich noch eine Frage vielleicht zu dem Regendrop-Song,
Lied. Yeah, yeah.
Ich habe mich gefragt, generell bei deinem Album, bei deiner Herangehensweise, ob du es als eine Kunst empfindest, schwere Themen leicht zu machen, beziehungsweise große Themen klein zu machen auch und kleine Themen groß zu machen, ob das auch eine Qualität ist, die du sehr schätzt. Indem man zum Beispiel, wenn man ein sehr schwieriges gesellschaftliches Thema hat oder ein existenzielles Thema, das eine große Kunst ist, das auf eine Art zu erzählen, die vielleicht gerade den Charakter nicht zeigt oder auf eine ganz andere Ebene hebt und so ein Regentropfen, der ja eigentlich was ganz Kleines ist, dann plötzlich eine Hauptfigur in einem, ich sage jetzt mal Protagonist eines Songs ist, ja. Also etwas ganz Kleines. Mhm. Ist das was, worüber du nachdenkst?
Also ich würde sagen, als Rezipient von Musik mag ich das schon gerne, aber es kommt auch wirklich auf die Art der Umsetzung an, glaube ich, wenn Dinge irgendwie in so einer Art, was wäre das dann? Wäre das ein Vergleich oder ein Gleichnis oder so, ich weiß nicht, gepackt werde. Also man sozusagen selber die Chance hat, als Zuhörer und Zuhörerin da so seinen Griff zu finden um den Text. Manchmal gibt es aber auch wirklich Stücke, wo ich es total toll finde, wenn Dinge ganz explizit benannt sind und so ganz knochig irgendwie so da liegen. Das hängt halt wirklich, finde ich, total auch vom Thema ab und so. Was jetzt das Entstehen des Regendrop-Song angeht, ist es so, dass ich das gar nicht quasi von der Bedeutung her denke und dann schaue, welche Zeilen finde ich, sondern das ist wirklich es ist wirklich von einer Zeile zur nächsten gesprungen und dann entsteht, dann freue ich mich selber tatsächlich, wenn dann dabei jetzt wie bei dem Stück so ein Lied entsteht, dass da wie so eine kleine Welt da ist, die für sich so funktioniert. Das fühlt sich tatsächlich auch beim Singen, bei Konzerten. Ich mag das Lied auch tatsächlich gerne. Es fühlt sich schön an, das dann auch zu singen. Und es ist aber eben, wie gesagt, nicht sozusagen mit so einem,
jetzt ganz bewusst
großen Anspruch so, gedacht, wie kriege ich dieses Thema jetzt runtergebrochen, sondern es ist wirklich eher ein Ergebnis eines vortastenden Prozesses. So. Und so auch bei dem Stück tatsächlich, ich glaube wirklich, die erste Zeile war, bitte löse mich auf, ja, du darfst, das war einfach so. Und dann
hast du schon mal das Gefühl, dass du dachtest, der Song will zu viel?
Ich habe das dir? Manchmal bei Stücken, genau, das habe ich schon, aber das ist auch beim wenn ich so auf Stücke vom ersten Album oder auch vom zweiten manchmal so schaue, habe ich da manchmal so kurze Gefühle von, ich glaube, das will zu doll, das will zu viel.
Textlich hauptsächlich es oder auch musikalisch?
So, ich glaube, ich habe es vor allem bei Texten, vielleicht, weil es da einfach auch mir mit meinem sehr subjektiven Blick dann natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen leichter zu sehen. Mhm. Genau. Also es gibt zum Beispiel ein Stück vom ersten Album, das heißt Dürfen die das? Das war fast auch eins der ersten Lieder, was so für den Paradies-Kontext entstanden ist. Da habe ich manchmal in der Rückschau das Gefühl, das will irgendwie zu viel textlich. Aber ich habe auch versucht, mir abzugewöhnen, da so eine Scham zu empfinden, nach hinten sozusagen in die Vergangenheit. Das gelingt mir manchmal gut und manchmal nicht so gut, aber genau, ja.
Die letzten drei Bilder.
Ja, wir haben eine Taube, die von offensichtlich von einer Bildhauerin geformt wird, aber es sieht so aus, als wenn sie die Taube aus Wolken formt, mit Hammer und Meißel. Dann haben wir ein Boot auf einem Meer und das wird sehr genau angeschaut von einer sehr, sehr großen Frau, die im Meer liegt. Dahinter geht die Sonne unter. Und dann haben wir auf der dritten Karte eine Figur, die aus ganz vielen Zetteln besteht. Und die geht durch eine Gegend, in der gerade ziemlich viel Wind ist. Und die Zettel fliegen so teilweise von der Figur ab. Ja. Ich finde die Zettelfigur, die ist gut. Die ist so zusammengesetzt aus ganz vielen Ideen. Aus vielleicht so ein bisschen aus, wenn man sich vorstellt, auf jedem Zettel ist ein Gedanke, sie ist so aus ganz vielen Gedanken irgendwie zu einer Figur zusammengesetzt. Und die fliegen auch so ab und zu mal ab. Vielleicht kommen, und manchmal bleibt vielleicht ein neuer Zettel kleben oder so. Das finde ich irgendwie vielleicht gar kein so schiefes Bild, was so die Frage von so Identität angeht, die man so für sich spürt oder so.
Überall, wo Menschen sind, heißt dein Album. Von den Bildern, die wir jetzt angeguckt haben, wenn du sagen würdest, ein Bild sollte Menschen beschreiben, das ist natürlich jetzt auch sehr reduziert, aber gibt es ein Bild, das du findest, oder das bei dem auch vielleicht bei der Idee zum Album oder auch zum Albumtitel nah war?
Also
du kannst dir auch ein eigenes ausdenken.
Ja, ich schaue währenddessen mal so ein bisschen auf die Karten. Also der Titel Überall, wo Menschen sind, der ist mir relativ spät begegnet im Prozess. Und es war, glaube ich, irgendein Dialog in einer Serie, die ich geschaut habe oder so. Und das ist mir eben auch so hängen geblieben im Kopf. Und ich hatte relativ schnell das Gefühl, dass das eben zu den Songs so als Dachzeile passt, die ich da aufgenommen hatte. Denn in dieser Zeile steckt für mich, glaube ich, etwas drin. Also diese Zeile wird ja, wenn man das jetzt mal googelt, was ich dann natürlich auch gemacht habe, die wird benutzt, um eine generelle Aussage über die Spezies Mensch zu treffen, sozusagen. Entweder ist es positiv oder ist es negativ. Man nimmt eine Situation, dann sagt jemand, ja, ist ja typisch wie überall, wo Menschen sind. Und manchmal wird da was beschrieben, wo jemand jemandem geholfen hat und manchmal eben umgekehrt oder so. Und es steckt eben in der Zeile auch eine Perspektive, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf uns drin, von der ich das Gefühl habe, dass da stecken auch so Fragen drin, sage ich jetzt mal so, von denen ich das Gefühl habe, dass die in letzter Zeit häufiger gestellt werden. So generelle Fragen, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, und damit meine ich es nicht ausschließlich ökologisch, sondern generell. Auch so, wie kann das noch so weitergehen, wie wir uns gerade organisieren? Oder was sind andere Möglichkeiten? Wo oder wo muss man andere Möglichkeiten suchen? Und gleichzeitig wird auch in die Vergangenheit geschaut, zum Glück, weiterhin. Und ich habe das Gefühl, dass das eben deswegen in dieser Zeile, überall wo Menschen sind, in dieser Verkürzung, eben eine... all diese Fragen drin stecken und dementsprechend auch ein gewisser Zeitgeist sozusagen, die Draufsicht auf uns. Ich habe das Gefühl, die wird einfach gerade ein bisschen, zum Glück ein bisschen häufiger gemacht, in der Hoffnung, daraus irgendwelche Schlüsse ziehen zu können.
Es gibt Hoffnung, aber es gibt Hoffnung, denn die neue Illusion ist da. Weil sie wurde gefunden in einem Tunnel zwischen Nacht und Tag. So heißt es in dem Song bei dir, die neue Illusion ist da. Ich habe manchmal das Gefühl, widersprich mir gern, wenn ich die Texte höre, dass du, und das finde ich sehr angenehm eigentlich, dass du oft gedacht hast, vielleicht, ich will, dass mein Album nicht zu viel will, oder ich will, dass mein Album nichts will, aber ich möchte trotzdem ganz viel von mir da reinstecken, aber ich möchte nicht, dass es zu eindeutig und zu klar und zu eindeutig irgendwie interpretierbar ist. Deswegen erschaffst du ganz viele Bilder, ganz viele Personifikationen und auch so also fantastische Bilder, wie ich finde, die ganz viel Raum für zum Träumen, zum Nachdenken, zum Genießen auch haben. Hast du das gedacht manchmal so?
Nee, ich glaube, ich habe diese expliziten Gedanken nicht, dass so der Text oder die Melodie oder so, das muss irgendwie so, das soll irgendwie nur einlullen. So, das ist, oder es soll sozusagen so wolkig bleiben, dass sozusagen da bloß nichts Konkretes irgendwie dran abgreifbar wäre. Das ist gar nicht so mein Gedanke. Ich bin jetzt zum Beispiel das Lied Die neue Illusion ist da, und mit dieser Refrainzeile, da wird ja in der Strophe im Prinzip eigentlich fast ein bisschen wie eine dystopische Welt oder in wenigen Zeilen irgendwie so skizziert, ne, dass das letzte, der, wie ist es? Jetzt muss ich selbst kurz nachdenken. Der letzte Rest, der vom Tag noch übrig ist, oder wer hat die letzte Liebe gefühlt? Welche Welle hat sie aus der Welt gespült? Wäre jetzt noch, also ich will damit nur sagen, vielleicht winde ich mich gerade so ein bisschen darum, deine Frage zu beantworten. Vielleicht bin ich auch, während ich so jetzt lange rede, auf der Suche nach einer Antwort dazu. Ich glaube, ich habe insgesamt eher, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt das Bedürfnis, eine Frage zu beantworten, die das Lied vielleicht stellt. Man könnte so, man sagt jetzt, dann zucke ich eigentlich meistens so zurück. Nicht, weil ich irgendwie Angst habe, irgendwie zu konkret zu sein oder so. Ich denke nur, habe oft das Gefühl, dass es dem Lied besser tut, wenn es die Fähigkeit hat oder sich eher auf die Fähigkeit verlässt, eine am Ende eine Frage zu stellen, als sich herauszunehmen, eine Antwort zu haben. Und ich habe auch das Gefühl selber als Zuhörer von anderen Musiken, dass ich habe das Gefühl, das lässt die Lieder länger leben, wenn sie sich versuchen, eher nach den guten Fragen zu suchen.
Deswegen würde ich jetzt auch, vielleicht kann man das Lied Der Spuk, der uns verbindet, noch würde ich ganz gerne empfehlen, weil ich finde, da ist es eine sehr schöne Gratwanderung eigentlich auch vielleicht zwischen sehr klarem und sehr, also eindeutigem, aber nicht zu eindeutigem, da gibt es auch ein Musikvideo zu, kann man sich mal anhören. Wir hatten jetzt die Frage noch nicht beantwortet, glaube ich, mit dem Menschen.
Wo in den Karten ich die...
ja, oder du, muss jetzt nicht genau passen, sondern ja. Gibt es...
So eine,
liegt ein Bild hier.
Also die einzige Zeile...
Oder wenn du ein eigenes Bild...
Ja, es gibt eine Zeile, weil das schließt vielleicht auch noch ein bisschen an die Frage an, die du eben noch gestellt hast. Es gibt die Zeile, in der überall, wo Menschen sind, gesungen wird, ist das Lied Wenn der Staub sich legt. Und die ist eingebettet in Und auch hier wird es dunkel, wie überall, wo Menschen sind. Und das ist sozusagen, da musste ich mich schon hintasten, dass so dieser Zeile damit ja im Prinzip auch so eine Lesbarkeit zu geben. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das auch am ehesten für mich das Grundgefühl während des Albums so war, diese, ja, die Dunkelheit, ja. Und um darauf zu kommen, dann finde ich nämlich zum Beispiel, da würde ich jetzt nicht, vielleicht, wenn sich noch die HörerInnen daran erinnern, es gab eine Karte, wo jetzt ein sehr übergroßer, gruselig aussehender Typ durch die Gegend läuft und Häuser isst. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu intensiv. Trotzdem als Leskarte sozusagen fürs Album, aber ich glaube, es gab eine Karte, wo eine Figur aus Zetteln durch eine gewittrige Landschaft geht und Teile von ihrem Zettelkörper um sie herumfliegen. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Gefühl von den vielen Karten, die du mir gezeigt hast, was es vielleicht irgendwie so ein bisschen trifft.
Und jeder kann sich ja auch sein eigenes Bild machen, wenn er das Album selber hört. Über das Artwork können wir ganz kurz sprechen. Warum sieht das so aus, wie es aussieht?
Da gibt es jetzt nicht zwingend so eine semantische Verbindung zur Musik. Ich habe die Künstlerin, die das Artwork gemacht hat, schon länger, also ich mag ihre Bilder einfach gern. Und hatte tatsächlich eigentlich sie gefragt, ich hatte ein ganz konkretes Bild von ihr gesehen und hatte sie ganz konkret gefragt, ob ich das benutzen kann. Das bewegt sich aber alles sehr im Abstrakten. Und dann ging das nicht und dann hat sie gemeint, ich versuche mal was Neues und dann ist das dabei entstanden und das war direkt so auf den Punkt. Und es ist auch ein sehr abstraktes Bild, hat jetzt keine, sozusagen, ist jetzt nicht narrativ oder so. Und aber es hat irgendwie eine Stimmung, das sind sehr intensive Farben, finde ich. Das ist so ein weißer Hintergrund mit so einem ganz starken Gelb und also eigentlich fast ein ganz starkes Blau-Türkis. Und es hat aber gleichzeitig auch so eine gewisse Naivität und was Intuitives und das hat irgendwie in seiner Ausstrahlung total toll gepasst und auch zusammen mit einem von ihr handschriftlich geschriebenen Das Paradies und im Albumtitel, das ergab alles so ein Bild, was ganz gut sich ganz gut eingefügt hat in das Gefühl, was ich selber so mit der Musik habe.
Jetzt gibt es viele Leute, die sich nicht so gerne loben, aber was würdest du sagen, abschließend, was ist dir bei diesem Album gut gelungen, beziehungsweise anders formuliert, worüber freust du dich bei diesem Album vielleicht am meisten?
Ich freue mich einfach, dass es das Album gibt. Weil der Prozess, der hat eben immer so seine Höhen und Tiefen und ich freue mich aber total, dass es in einer Stimmung entstanden ist, also in der ich dann war, die ich als ganz, ganz positiv abgespeichert habe. Und ich habe das Gefühl, da auch während des Prozesses schon in einer Entspannung mit der Musik zu sein. Und das ist mir nicht immer gelungen. Und da bin ich jetzt bei dem Album ganz froh drüber.
Hast du das Gefühl, dass du dich oft so in eine Balance bringen musst, im Sinne von dich dagegen zu wehren, dass es zu dunkel wird oder zu hell, je nachdem wie?
Mhm. Ich glaube.
Wahrscheinlich eher zu dunkel.
Nee, ich glaube, es ist gar nicht so gerichtet. Mhm. Manchmal ergeben sich so, müsste ich jetzt selber kurz nachdenken, ich glaube in so einem Prozess, ich mache das ja auch zum großen Teil alleine hier im Raum und ich habe auch das Gefühl, dass ich zumindest, wenn es um Paradiesmusik geht, dass ich das bis zu einem gewissen Grad, dann mag ich das auch gerne mit mir sein und mit der Musik, weil irgendwie geht es mir dann gut dabei. Ab einem gewissen Punkt bin ich auch von mir selbst gesättigt, dann das, oder auch die Songs, da merke ich kann denen nicht mehr so viel, da passiert nicht mehr so viel, dann freue ich mich total, wenn zum Beispiel Damian Dallatore, der hat ja nebenan sein Studio, wenn er zu mir kommt und der spielt ganz toll Holzbläser und dann kommt da plötzlich eine ganz neue Stimmung und Farbe dazu und neue Sounds und so geht es mir mit ein paar Freunden, die ich da einladen konnte, das hilft total. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ich glaube, es ging um
eine Balance bringen.
Eine Balance bringen, genau. Und ich glaube, es ist eher ich glaube, wenn so, deswegen meinte ich auch gerade, ich muss ein bisschen nachdenken. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so Songideen oder so Songs, die da muss man so ein bisschen, da habe ich das Gefühl, ich muss länger an denen rumdrehen und wenden, bis ich sie an mich rankriege und irgendwie eben in Balance bin. Und bei manchen Liedern geht das schneller und irgendwie hatte ich das Gefühl, waren vielleicht auch die Songideen, die jetzt da waren für das dritte Album, ich hatte das Gefühl, den fühlte ich mich sehr früh, um es jetzt mal so ein bisschen romantisch zu formulieren, sehr verbunden und musste mit denen mich nicht so stark drängeln.
Und es geht auch um andere Parameter, also nicht um dunkel oder hell, sondern eher um einzelne, unterschiedlichste wahrscheinlich dann.
Ja. Genauso. Ich glaube, so ein Suchprozess an so einer Musikwerdung, sag ich mal, der ist oft auch ein total toller, aber manchmal kippt sowas auf, wenn man irgendwie merkt, so ich komm irgendwie nicht zu etwas hin, das sich für mich schlüssig anfühlt, dann wird man mal kurz ein bisschen entspannt.
Bist du so ein jemand, ist auch weil du schon drei Alben gemacht hast, der loslassen kann? Oder bist du so ein Perfektionist, der sagt, ich muss das jetzt fertig machen, das muss jetzt fertig? Oder sagst du, nee, ich weiß jetzt schon wirklich, durch meine Zeit, in der ich ja auch schon öfter Texte geschrieben habe, das muss jetzt einfach Pause haben. Das muss jetzt, ich muss nur eine Woche nicht daran denken. So.
Also ich glaube, dieses sich selber kennenlernen im Prozess, da wird man natürlich im besten Falle ein bisschen von Arbeitsprozess zu Arbeitsprozess vielleicht ein bisschen schlauer über sich selber oder so. Und da habe ich jetzt vielleicht dann bei dem Album so ein bisschen was aus den letzten gelernt. Und dazu gehört unter anderem, ich glaube, so eine ungesunde Form des Perfektionismus. Ich denke mal, da gibt es einen Graubereich. Und da habe ich jetzt es ein bisschen häufiger geschafft, vielleicht mich in den etwas gesünderen Bereich von Perfektionismus zu begeben. Und eben auch, wie du es vielleicht gerade schon so angedeutet hast, in den richtigen Momenten vielleicht mal ab und zu erkennen, wann braucht das Lied oder wann brauche ich eine Pause oder wann lohnt es sich irgendwie einfach, sich jetzt weiter rein zu vertiefen für die nächsten 5 Stunden oder so. Und ich glaube, das war bei dem Album jetzt ein bisschen schon ein bisschen gesünder und ich hoffe, dass ich das irgendwie auch für die Zukunft wieder so ein bisschen wieder mitnehmen kann und dass es so bleibt.
Bevor du am Ende eine Buch und eine Musikempfehlung geben kannst, letzte Frage, weil wir im Studio sind, wo, an welchem Ort ist denn das meiste vom Album entstanden hier?
Ja, ich hatte ja am Anfang gestimmt,
eine kurze Tour gegeben. Wo warst du denn die meiste Zeit
zugange? Ja, gute Frage. Tatsächlich ist es so, es gibt eben eine Art Schreibtisch, an dem dann, wo auch die Boxen stehen. Und ich habe das Gefühl, da habe ich schon am meisten, dann gesessen, vor allem wenn
es so Spuren zusammen
so aus. Ja, es gibt manchmal auch so ein der würde in der Beobachtung sehr langweilig aussehen, Prozess von Spuren bearbeiten und das viel Aufgenommenes auch nochmal ein bisschen zerschnippeln und woanders hinschieben und schauen, was dabei so an lustigen oder auch interessanten Zufällen entsteht. Deswegen habe ich da relativ viel Zeit verbracht, aber jetzt steht das Schlagzeug hier so aufgebaut, da verbringe ich manchmal auch mehr Zeit dran, als ich müsste, weil es einfach mir Spaß macht. Ich bin jetzt kein wahnsinnig toller Schlagzeuger, aber es reicht für die Songs und mir macht Spaß. Und ja, und dann gibt es da auch noch diese Effektecke. Das macht mir auch Spaß, mit den Effekten zu versuchen, zu schauen, was entsteht da so an, ich nenne es mal so Happy Accidents. Und genau, aber eigentlich auch auf der Couch habe ich viel gelegen und mal kurz an die Decke geguckt. Das braucht ja auch Zeit.
Ja, absolut. Große Empfehlung, dieses Album Überall, wo Menschen sind. Im September ist erschienen. Zu Gast war heute Florian Sievers von Das Paradies und er darf zum Ende noch eine Buch- und eine Musikempfehlung geben, wenn er möchte.
Ja, gerne. Ich würde als Musikempfehlung das Album von Stefanie Schrank empfehlen. Das ist am selben Tag erschienen wie das letzte Paradies-Album. Das heißt Forma. Und es gibt vor allem einen Song, aber eigentlich finde ich alle Songs toll. Aber es gibt einen, der heißt Crossfade. Und ja, hört da mal rein. Also als Buchempfehlung wäre es Christian Kracht. Und zwar sein aktueller Roman heißt Air, also wie Englisch die Luft. Auch ziemlich psychedelisch, aber ich habe es als Hörbuch gehört und fand es ganz toll.
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Heute so ganz bei mich in Kultur war Florian Sievers, alias Das Paradies. Danke
dir. Vielen Dank für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht.